Das hier ist ein Wunschbuch. Ein Wunschbuch ist ein Buch, der entsteht, weil jemand gesagt hat, ich wünsche mir, dass du zu dem und dem Thema einen Buch machst. Der Wünschende in diesem Fall ist Oliver Tacke. Oliver hat mir einen Tweet geschickt, in dem er sagt, er wünscht sich einen Buch von mir zu der Frage, was denn nun der Unterschied von Forschung und Recherche sei, auch in etymologischer Hinsicht. Ich habe ihm zurückgeschrieben, dass die Nachricht angekommen sei. Hintergrund ist wohl eine Diskussion, die Oliver auf Twitter hatte. Ich habe mich nun entschieden, an die Frage zunächst einmal aus dem Bauch heranzugehen. Aus dem Bauch an die Frage heranzugehen, das heißt, ich habe nicht die Diskussion gelesen, die Oliver auf Twitter geführt hat. Ich habe auch noch nicht recherchiert. Aber ich habe über das Thema nachgedacht. Und das ist ja immer schon ein erster Schritt, über ein Thema nachzudenken. Da stehen nun also die zwei Begriffe Forschung und Recherche nebeneinander. Während der Begriff Forschung eher der Wissenschaft zugeordnet wird, finden wir die Recherche sehr oft im journalistischen Bereich. Gibt es dabei Unterschiede? Das ist nun die Frage. Recherche, von der französischen Recherche, à la recherche du temps perdu, auf der Suche. Recherche, abgeleitet aus dem Französischen, bedeutet also etwas suchen. Etwas, das schon vorhanden ist. Recherche heißt Informationen zusammenfügen. Sie zu sammeln. Sie aber auch zu suchen. Das ist Aufgabe eines Journalisten. Vor allem dann, wenn er Artikel schreibt, die nicht nur darüber berichten, was irgendwelche Menschen auf Pressekonferenzen von sich gegeben haben, sondern dann, wenn er Artikel über Dinge schreibt, die Menschen nicht nur nicht auf Pressekonferenzen wiedergegeben haben, sondern von denen sich diese Menschen vielleicht sogar wünschen, dass sie nie in der Zeitung auftauchen. Das ist eine Aufgabe des Journalismus, sich hier auf die Suche zu machen. Welche Wege Journalisten bei ihrer Suche nach Informationen einschlagen, ist diesen Journalisten natürlich selbst überlassen, solange sie sich nicht außerhalb der Grenzen der journalistischen Freiheit bewegen. Wozu interessanterweise auch, und das finde ich auch gut, Informantenschutz gehört. Das heißt, jemand, der recherchiert und anschließend einen journalistischen Artikel schreibt, muss seine Quellen nicht preisgeben. Es kommt alleine darauf an, ob die Information, die veröffentlicht wird, stimmt oder nicht. In der Forschung ist das etwas anders. Ein Forschender muss seine Quellen preisgeben, offenlegen. Aber zugegebenermaßen, mir ist auch in der Forschung, zumindest in der geisteswissenschaftlichen Forschung, der Begriff Recherche durchaus begegnet. Ich muss mal eine Bibliotheksrecherche machen. Das heißt, jemand sucht Informationen, die andere Menschen zu einem Thema veröffentlicht haben, zusammen und macht daraus möglicherweise etwas Neues oder nutzt es zumindest für seine eigene Arbeit. Was unterscheidet Forschung von Recherche? Recherche muss manchmal recht ungewöhnliche Wege gehen, um zu Ergebnissen zu kommen. Forschung hingegen soll sich in der Regel nachvollziehbaren Methoden bedienen. Forschung ist sehr stark methodengeleitet. Damit möchte ich nicht sagen, dass die wirklich kreativen Forscher nicht möglicherweise genau deshalb kreativ sind, weil sie manchmal die eine oder andere Methode auch einfach Methode sein lassen und einem Gefühl folgen. Abgeleitet von Scientia, Science, eine nachvollziehbaren Kriterien folgende Arbeit, die zu Ergebnissen kommt, die bis ins letzte Detail für denjenigen, der sie zu verstehen versucht, der sie rezipiert, nachvollziehbar sein muss. Das heißt, sobald ich bei einer wissenschaftlichen Arbeit, bei einer Forschungsarbeit an einen Punkt komme, an dem ich dem Forschenden sagen kann, tut mir leid, aber diesen Punkt finde ich nicht genügend belegt, stößt diese Forschung an ihre Grenzen. Also ganz wichtig, Forschung, das ist methodengeleitetes, nachvollziehbares Arbeiten. Während die Recherche, zumindest wenn wir sie auf den journalistischen Bereich beziehen, einige größere Freiheiten hat. Es handelt sich dabei um eine Suche, die nicht an jedem Punkt für den sie Nachvollziehenden nachvollziehbar sein muss. Es kommt darauf an, dass die Ergebnisse stimmen. Literarisch spielt die Recherche angesichts der Romane Marcel Prousts, die unter der Überschrift La Recherche du temps perdu, auf der Suche nach der verlorenen Zeit, veröffentlicht worden sind, auch noch eine Rolle. Während mir noch nie ein Roman begegnet ist, der irgendwo im Titel etwas mit Forschung zu tun hätte. Forschung nach der verlorenen Zeit. Nee, das ist kein literarischer Titel. Recherche, die Recherche, das ist da das Angemessene, das Suchen von Informationen und auch das Verknüpfen von Informationen, was durchaus auch subjektiv geprägt sein darf. Denn gerade im Journalismus ist ja die Darstellung von Fakten durchaus auch mit einer Bewertung verbunden. Bestimmte Recherchen führen zu Fakten, deren pure Veröffentlichung für denjenigen, über den dort gesprochen wird, ein berufliches Ende sein können. Forschung ist etwas anders gestrickt. Wenn Forschung zu Ergebnissen kommt, dann sind diese Ergebnisse beispielsweise in der historischen Forschung so, dass sie in einem solchen zeitlichen Abstand zustande kommen, dass sie diejenigen, die von der Forschung in den Blick genommen worden sind, möglicherweise schon gar nicht mehr treffen. Deshalb werden ja auch die meisten Archive erst nach 50 Jahren geöffnet. Journalisten versuchen mit Recherchen das herauszubekommen, und zwar möglichst zeitnah, was Historiker erst dann, wenn die Archive öffnen, ihren Methoden entsprechend, also quellengestützt, herausfinden können. So, ich weiß jetzt, wie gesagt, lieber Oliver, nicht, in welche Richtung eure Diskussion gelaufen ist. Ich habe die Tweets noch nicht gelesen. Möglicherweise greift dieser Buch den ein oder anderen Diskussionspunkt auf, dann lass es mich wissen. Möglicherweise geht dieser Buch an eurer Diskussion vollkommen vorbei, dann lass es mich auch wissen. Und alle anderen, die zu diesem Buch, zu seinen Inhalten etwas zu sagen haben, dürfen gerne kommentieren und Anregungen geben. Denn ich bin ja jetzt natürlich selbst neugierig, wie andere das sehen. Das, was ich bis hierher gesagt habe, kommt aus dem Bauch. Was das bedeutet, will ich jetzt aber auch noch kurz in den Blick nehmen, reflektieren. Wenn ich sage, es kommt aus dem Bauch, dann ist das Ganze ja kein reines Bauchgefühl, sondern basiert auch auf gewissen Wissensbeständen, die mir verfügbar sind. Was ich also gemacht habe, ist, mit dem, was mir an Wissen zu den Themen verfügbar ist, zu assoziieren. Also die Verknüpfungen, die bei mir in Wissensbeständen herstellbar sind, jetzt zu diesem Zeitpunkt, das sind sicherlich nicht alle, die absolut herstellbar wären, aber es sind die, die jetzt zu diesem Zeitpunkt für mich verfügbar sind, die habe ich versucht in Sprache zu bringen und auszudrücken. Ohne Manuskript oder Typoskript, sondern während eines Spaziergangs. Das ist übrigens gar keine so schlechte wissenschaftliche Methode, spazierengehend das, was man zu einem Thema weiß, zur Sprache zu bringen. Das hat es schon in der kirchlichen Philosophie gegeben, dass man wandelnd über Themen nachgedacht hat. Heinrich von Gleiss wusste, dass sich Gedanken beim Reden entwickeln. Die Flaneure des beginnenden 20. Jahrhunderts wussten, dass ihr Spaziergang durch die Stadt ein Gespräch mit der Stadt ist, dass sie die Stadt lesen und so mit eher in einer gewissen Form auch Forschung betreiben. Das meine ich, wenn ich sage, es kommt aus dem Bauch. Das meine ich, wenn ich einen solchen Buch, ohne jetzt gezielt auf die Twitter-Diskussion einzugehen, ohne sie überhaupt ja bewusst wahrgenommen zu haben, diesen Wunschbuch für Oliver Tacke produziere. Erste Folge, möglicherweise, weil ich ja nicht weiß, ob die Fragen angemessen aufgenommen wurden oder auch nicht. Das werden mir jetzt andere sagen. Aber das ist auch Teil vor allem der geisteswissenschaftlichen Forschung, dass man versucht, nachvollziehbare Begründungszusammenhänge zu publizieren und dann ins Gespräch mit Kollegen und Kolleginnen zu kommen, mit deren Anknüpfungsmöglichkeiten, denn die haben ja möglicherweise auch andere Wissensbestände verfügbar, um dann dieses Wissen zu erweitern, den Horizont zu erweitern, wie man so schön sagt. Vielleicht ist diese Podcast-Folge ein erster Schritt, um in diesem Bereich Horizonterweiterung zu betreiben. Mich würde es freuen. So viel für jetzt, mehr dann demnächst.